Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang 1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Morgen zu Lebenslang 1, sehen wir dann im Fußballfeld mit Scoop und Sepp. So Scoop, bevor es nochmal für dich extra Grüße gibt zu deinem halben Jahrhundert, ne? Am Wochenende, können wir schon mal sagen, jetzt am Wochenende hat Scoop Geburtstag, ein halbes Jahrhundert voll gemacht. Nochmal extra Grüße an den Tobi und an den Paul, haben auch noch mal letzten Tage ja ein bisschen gesprochen, auf jeden Fall sehr cool. Cool, dass ihr auch da vor Ort wart. Das wollte ich mal raushauen. Und ansonsten würde ich schon sagen, Scoop, ich bin einfach enttäuscht. Weißt du, bei Werder hört keiner auf uns, bei der Nationalmannschaft hört keiner auf uns. Ja, man, Nagelsmann, ich habe mir sogar heute Teile des Doppelpasses angeguckt. Gibt es ja auch da immer mit reinen WM-Themen. Und hätte es so einfach machen können, ne? Hätte das machen können, was du auch gesagt hast, mal Baumann rein, auch mal so ein bisschen Rotation, zwei, drei Spieler. Da macht man sich den ganzen Flow, der aufgebaut war mit dieser ganzen Story. Klarer Sieg, erkämpftes 2 zu 1, wo man auch jetzt nicht so toll war, aber trotzdem, dann kann man dann sagen, naja gut, wenn man dann noch im Endeffekt mit drei, vier Auswechslungen vielleicht auch das Spiel verliert gegen Ecuador hin und her, dann ist das halt so ein bisschen nicht ganz so schlimm. Ne? Weil ja nicht alle gespielt haben. Ich glaube, die Norweger haben ja mit 10 Leuten sogar gewechselt dabei im Spiel gegen Frankreich. Aber so hat man sich irgendwie den ganzen Flow zerstört und hat man einfach gesehen, dass die Mannschaft, was Zweikämpfe angeht, was alte deutsche Tugenden angeht, einfach nicht auf der Höhe ist aktuell.
Also habe ich jetzt das Wort. Okay, sorry. Alles klar, danke. Erstmal moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Danke für die Wünsche nochmal. Wie gesagt, am Samstag 50. Geburtstag gefeiert. Tobi Lotz und Paul Merke waren auch dabei. Sepp war natürlich auch dabei. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. War eine coole Party. Ja, jetzt zu dem Fakt. Zusammenfassend muss ich jetzt nochmal sagen, zu unserer deutschen Fußballnationalmannschaft. Erstes Spiel Curaçao war kein Maßstab, deshalb schießen wir da 7 Tore. Zweites Spiel gewinnen wir glücklich 2-1 in der 94. Minute gegen die Elfenbeinküste. Und jetzt gegen Ecuador wann haben wir gespielt? Sonntag, ne?
Donnerstag.
Donnerstag, Entschuldigung, am Donnerstag gegen Ecuador, am Donnerstag, haben wir endlich mal einen Gegner gehabt, der körperlich und spielerisch dagegen gehalten hat, der auch eine Spielanlage hatte, der auch den Ball flüssig und gut nach vorne gebracht haben. Und da hast du sofort die deutschen Defizite gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war ich auch richtig, richtig enttäuscht. Und ein Rüdiger kann meiner Meinung nach, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Einzelkritik, ein Rüdiger kann meiner Meinung nach nicht als Schlotterbeck ersetzen, weil für mich Antonio Rüdiger einfach nur ein Bolzer ist. Der mit Ball am Fuß, Spielaufbau hat er für mich als Innenverteidiger gar nicht. Wenn, dann schießt er den Ball einfach blind weit nach vorne. Spielaufbau geht null. Schlotterbeck spielt mal die Diagonalbälle, spielt auch mal einen sicheren Pass im Fuß, was Rüdiger gar nicht kann. Aber sein positives Fazit war ja sonst immer, dass er die Zweikämpfe gewonnen hat. Und so zweikampfstark wie ein Antonio Rüdiger mal war, ist er auch nicht mehr. Dann hast du gerade schon gesagt, ich habe es hoch angepriesen mit Baumann für Neuer. Warum der Nagelsmann das nicht gemacht hat, was weiß kein Mensch. Jetzt hat er sich meiner Meinung nach noch selber ein Eigentor geschossen, weil meine persönliche Meinung, Neuer hat die Aktien beim zweiten Tor drin. Auf jeden Fall, definitiv. Für mich muss er da robuster als Torwart rauskommen. Und nicht abwarten, der ist für mich da abwarten, der wartet, was passiert gleich, dann muss ich reagieren. Nein, er muss als erstes reagieren. Deshalb wieder zwei Gegentore für Neuer. Am ersten Gegentor kann er natürlich nichts, aber beim zweiten hat er definitiv die Aktien im Spiel. Und das ist auch wieder eine Diskussion, wo ich denke, ne, hätte man anders lösen können. Dann Raum, viel, viel schlechter offensiv wie Brown, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also das passt da auch überhaupt gar nicht. Und Musiala wird. Havertz habe ich 90 Minuten fast gar nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon enttäuschend. Es kam wieder die ganze Sache mit, ja, wir hatten 6 Punkte, wir waren sicher durch, Ecuador brauchte den Sieg, ist klar, dass die heißer waren und so weiter und so fort. Aber dann verrennt der Nagelsmann sich aber auch in Aussagen. Nagelsmann sagt, wir wollen weiter im Flow bleiben, wir wollen weiter das Positive haben und so weiter und so fort. Und dann wird nachher, ja, die waren galliger als wir. Ja, aber ich bin auch selber dafür verantwortlich. Wenn ich nicht gallig genug bin, das ist ja schon fast das Thema wie bei Werder Bremen hier mit der Laufleistung. Ist ja fast genau das Gleiche. Warum spiele ich gegen Ecuador nicht so gut wie gegen die Elfenbeinküste? Wo ist das Problem? Und deshalb, Sepp, bin ich auch total verärgert und enttäuscht gewesen über dieses Spiel. Und letzter Satz, dann höre ich endlich mit meinem Monolog auf. Paraguay können wir schaffen, gehe ich ganz stark von aus. Aber Frankreich, mit dieser Leistung ist Frankreich sofort Feierabend. Da weiß ich gar nicht, wie wir gegen Frankreich bestehen sollen.
Ja, genau, bin ich deiner Meinung. Ich glaube, das Torwartthema ist super interessant. Wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Doppelpass geguckt. Da hast du jetzt, glaube ich, niemanden gefunden, der deiner Meinung ist. Das mal als kleine Aussage. Und da waren, glaube ich, 6 in der Runde. Weil natürlich auch vorher Fehler passieren. Raum geht gar nicht zum Kopf hin. Tah steht, also ich habe es nochmal da extra gesehen. Ich habe ehrlicherweise die deutschen Spieler sonst immerhin auf dem niederländischen Kanal verfolgt. Und der Tah stand total schlimm. Er stand, aber der Mittelstürmer war näher zum Tor als er. Aber Neuer, gut, ist jetzt aus meiner Sicht kein großer Torwartfehler, aber zumindest war es jetzt keine optimale Situation. Also man kann alles aus dem Weg gehen, wenn man natürlich den Oliver Baumann einfach in diesem Spiel spielen lässt. Ne? Genau, also ich kritisch finde, du hast gesagt, in den Flow. Und dann habe ich irgendwie, ich habe gesagt, keine deutschen Interviews und so mitbekommen, weil die dann in den Niederlanden halt immer einfach weitermachen. Dann haben wir niederländische Sachen ja dann auch gezeigt und so weiter und so fort, weil die dann immer danach gespielt haben. Da gab es auch irgendwelche Geschichten, das habe ich jetzt heute da gehört, dass es um wieder Beschwerden wegen dem Platz war, dann wegen Plastikschuhen und so, irgendwelche skurrilen Geschichten. Ich weiß nicht, so beim Nagelsmann ist so ganz, ganz schwierig, finde ich, dass immer der Rudi Völler dann auf der Pressekonferenz, er hat mal gesagt, dass es so ein väterliches Verhältnis ist, ne? Und Rudi Völler ist ja so ein bisschen so, irgendwie so gefühlt der Nachfolger vom Kaiser Franz, so ein bisschen, ne? Wenn der da ist, war selber Trainer. Aber wenn er jedes Mal das in Schutz nimmt, hat er auch irgendwie auf der Pressekonferenz gesagt, ja gut, wenn wir jetzt über Kimmich reden mit der Position, der hat ja vorher 13 Spieler oder 14 Spieler auch auf der rechten Außenbahn gespielt und haben ja gut agiert und hin und her und Havertz und Musiala, die kommen ja jetzt in den entscheidenden Phasen, aber da muss ich ganz ehrlich, natürlich muss er das sagen, ne? Aber ich finde so, also der Nagelsmann, der macht sich immer das Leben mit seinen eigenen Aussagen total schwer, der haut immer was raus, der Rudi macht das dann irgendwie, fängt das wieder ein, aber irgendwie passt es für mich nicht so, weißt du, nach so einem Spiel war ja klar, dass Rudi Völler, das haben sogar die Journalisten dann gesagt, dass der da hinkommt, um so ein bisschen so auch diese medialen Wogen zu glätten, ja. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn jetzt der Kloppo Trainer wäre, ja, dann müsste ja gar kein Rudi Völler da sein. Der kann aufgrund seiner Aura, die gerade Neuer noch nicht gemacht hat während der WM, das einfach ganz anders rüberbringen, ja. Da brauchst du ja gar keinen auf so einer PK vor so einem Spiel, der macht das mit diesen Themen. Und ich finde, der geht total dünnhäutig oft mit diesen Fragestellungen um, ja, und löst sie einfach nicht charmant, ja. Wobei er ja quasi den Rudi Völler ja eigentlich als, ich sag jetzt mal, Personal Coach, was die Kommunikation angeht, er hat. Also, das ist für mich so eine Personalie auch. Ja. Also, es, wenn man das Ganze sieht, ist gut, das läuft vorne hinten nicht und man hat es ja schon gegen Ecuador, gegen die Elfenbeinküste auch gesehen. Das war ja dann auch mal ein bisschen Glück. Ich glaube, die hätten sogar noch das 2-1 schießen können, Siegtor selber. Und es ist einfach zu wenig. Die wollen es dann einfach nicht. Ja? Und wenn du halt deine Top 11 dahin musst, dann muss natürlich gegen Ecuador auch der Rasen brennen. Ja? Und die haben jetzt Curaçao, ich muss jetzt meinen Monolog echt gleich auch beenden. Curaçao ist für mich so dieses Gladbach-Spiel. Weißt du, letzte Saison immer, wo wir gesagt haben, wir hatten ja ein gutes Spiel Gladbach, aber es war ein Ausrutscher im Positiven und so ist das jetzt auch einer. Aus meiner Sicht, gestern auch nochmal drüber gesprochen, ich glaube, am vierten Spieltag gegen Curaçao hätten wir auch nur 2-0 gewonnen oder 3-0.
So. Wahrscheinlich, ja. Aber Sepp, Thematik Nagelsmann bin ich komplett bei dir. Wie gesagt, total unglückliche Aussagen. Auch, dass der Rudi Völler ihn nicht besser coacht, dass der Rudi Völler immer das bearbeiten muss, was der Nagelsmann vorher auf Deutsch gesagt scheiße gemacht hat, muss der Völler dann bearbeiten, drücke ich es mal lapidar aus. Und der auch damals schon mit Undav, mit Neuer, Nagelsmann hat als Bundestrainer so viel falsch gemacht. Ne? Also ganz die Aussage mit Undav damals, ja, das Tor, er feiert nicht, dass er ein Tor gemacht hat, sondern macht ihn noch nieder. Und wenn er 70 Minuten in den Beinen gehabt hätte, hätte er das Tor nicht gemacht. Was soll sowas? Auch wenn er sich nachher dafür entschuldigt, aber total unglückliche Aussagen. Und jetzt, wo ich auch noch drauf zu sprechen komme, Nagelsmann ist auch sein Thema, er ist der Trainer einer Seitenlinie. Ich frage dich sofort, antworte darauf, dann nehme ich dazu Stellung. Was war das denn für Wechsel? Was hat er denn für Spieler gebracht gegen Ecuador? Dann bringt er ein Pascal Groß. Dann bringt er einen Tjaf und auf die Auswechslung, habe ich verstanden. Wir spielen gegen eine robuste Mannschaft, die körperlich total präsent ist, wo du körperlich dagegenhalten musst. Welcher Mittelfeldspieler ist dafür präsentiert? Goretzka. Goretzka spielt gar nicht, er bringt Pascal Groß. Ich hatte so das Gefühl, den muss ich jetzt bringen, dem Stiller in der Pause. Warum bringt der Stiller in der Pause? Null Verständnis für. Ich hatte so das Gefühl, der hat geguckt, oh, der braucht ein WM-Spiel, der braucht ein WM-Spiel, der braucht ein WM-Spiel, der braucht. Für mich hat kein Wechsel außer und auf Sinn gemacht. Nochmal, körperlich robust, da brauche ich einen Leon Goretzka, der da im Mittelfeld ein bisschen aufräumt. da bringt er Stiller, da bringt er Pascal Groß. Mit welcher Argumentation? Also die Wechsel habe ich überhaupt gar nicht verstanden.
Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen,
Aber du teilst die Meinung mit mir, Sepp. Du teilst die Meinung mit mir.
Ja, was mir aber wirklich auch nochmal, das kommt jetzt natürlich nach und nach, aber manchmal ist das halt so, was mich halt auch total aufregt, ist halt dieses nicht eins gegen eins spielende, weißt du, von den von Musiala und Wirtz, die sich einfach da nicht durchsetzen können, oft in vielen Situationen. Und dass wir dann halt El Mala zum Beispiel zu Hause gelassen haben, ja, die ganze Zeit. Und dass wir, aber weißt du, wir haben gar keinen Spieler jetzt auf der Bank, den da mal reinbringen, als Überraschungsmoment. Wenn jetzt deine etablierten Offensivspieler nicht kommen, muss ja wenigstens einen aus dem Hut zaubern, die nicht durchgescoutet sind, sage ich jetzt mal so extrem, ne? Der einfach mal unbefreit aufspielt, wie man so schön sagt, ne? Der einfach mal was macht, wo Schwung reinkommt. Aber da kommen ja alle rein und da passiert überhaupt kein Schwung. Und also dann wird er ja, hört er sich jetzt auch über die ganze Zeit so an, dass er sich gar nichts ändert und auch noch. Ich meine, es ist gut, dass gewisse Rollen und Strukturen da sind, ja, dass man auch jetzt nicht, ich sag jetzt mal, alles frei ist, wir machen hin und her, aber es wird, glaube ich, da kommen wir ja sicherlich dazu, schon eine wichtige Thematik sein, was man mit Kimmich da macht. Ich habe es ja nicht umsonst letztes Mal gesagt, warum wir unseren Kapitän und quasi Sané abstellen für 19-jährigen Bundesliga-Profi mit 33 Spielen für RB Leipzig. Klar, super Spieler, Mané, aber halt 19, ja. Und der Kimmich, der spielt doch sauig auf der Seite, oder? Das hat überhaupt keinen Impact da. Und also entweder, wir springen jetzt mal, entweder muss mindestens jetzt Goretzka mal reinbringen, weil Pavlovic einfach auch grottig spielt, 3 Spiele lang. Ja? Dem würde ich jetzt nicht nochmal eine Chance geben. Finde ich Metscher schon besser. Oder du schickst den halt einfach den Kimmich halt mehr ins Zentrum, damit er auch als Kapitän besseren Einfluss hat. Gab es ja auch wohl bei der WM, ich glaube 2014.
14 mit Lahm. Mit Lahm.
Philipp Lahm von Mittelfeldzentrum auf rechts gegangen. Ne?
Genau.
Und manchmal muss es, jetzt können wir es ja eigentlich so sozusagen andersherum mal machen, um da ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen, denn Musiala, Wirtz und so weiter, Havertz sind jetzt auch keine Malocher vor dem Herrn, was die Defensivarbeit angeht. Da muss man ja schon so eine Nähe herausheben, der viel noch macht. Aber sonst ist das einfach zu wenig, ja.
Ja, das stimmt natürlich. Da bin ich bei dir, auf jeden Fall. Also Kimmich sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken. Und was ich noch einbringen wollte zu dem Spiel, Sepp, wir haben ja auch Glück, dass wir überhaupt in Führung gehen. Ne? Meiner Meinung nach muss er das Führungstor definitiv abpfeifen, weil das Bein von Pavlovic viel zu hoch ist. Stell dir mal vor, das wäre andersrum gewesen, was wir uns aufgeregt hätten, wenn er für Ecuador dieses Tor gegeben hätte. Also ich habe sofort gesagt, der Tor wird zurückgenommen. Ach, und dann geht die noch raus, die Schiedsrichterin, guckt sich das an und gibt das Tor trotzdem. Ich denke, was ist denn jetzt los?
Ja, das war ja quasi der Fuß hier so, ne?
Genau. Ja, genau.
Also war echt verrückt.
Hallo, ganz verrückt.
Ganz verrückt. Ja, aber gehen wir mal weiter, damit wir es auch nicht zu lang für euch machen. Japan, gehen wir mal rüber zu Japan. Wir kommen natürlich auch nochmal zu Deutschland dann mit der Vorschau. 1-1 gegen Schweden, sind der Zweite in der Gruppe geworden. Yuki hat auch 90 Minuten oder das ganze Spiel durchgespielt, das ist sehr cool. Und die spielen natürlich morgen, also Montag, gegen Brasilien, 19 Uhr. Sicherlich spannend. Schaut euch das an. Vor allen Dingen die japanischen Fans, vorbildlich. Räumen wir das Stadion auf. Ne?
Genau.
So wie immer.
Und die Kabine, die Spiele auch von Japan. Die Kabine kannst du auch mal, ne, wie geleckt nachher, wenn die Mannschaft in der Kabine ist. Also ganz großes Tennis.
Genau, immer sehr gut. Und da hoffen wir natürlich, dass der Yuki auch wieder von Anfang an spielt. Dann Österreich, ich habe dieses 3-3 leider nicht gesehen gegen Algerien. War auch super spannend, anscheinend in den letzten Sekunden im Endeffekt. Nochmal der Ausgleich. Auch Zweiter in der Gruppe. Romano hat 45 Minuten gespielt. Friedel saß auf der Bank. Und die spielen am Donnerstag.
Dazu muss ich Stellung nehmen. Ja. Entschuldigung, Sepp, dazu muss ich Stellung nehmen. Weil unsere österreichischen Freunde, die da waren, die haben sich das Spiel natürlich angeguckt. Und muss ich für die Fußballromantiker muss ich das hier natürlich sagen. Also, so hat es der österreichische Freund mir erzählt. Ich bin natürlich heute Morgen früher ins Bett gegangen. Es stand 2-2. Und dann haben die echt 20 Minuten die Schande von Gijón gespielt, ne? Also weder Österreich noch Algerien haben dann, weil bei Unentschieden sind sie ja beide weiter, ist jetzt auch 3-3, sind sie beide weiter. Und die haben 20 Minuten dann nicht angriffspack gemacht. Ne? Die wären wohl gar nicht in die Zweikämpfe gegangen, die haben sich nur die Bälle hin und her geschoben. Und dann, warum auch immer, zieht Algerien auf einmal ab der 90. Minute an und macht das Tor zum 3-2, wo ganz Österreich sagt, ey, sozusagen, ey, wir haben doch hier was abgesprochen, warum macht ihr denn jetzt das Tor, seid ihr bescheuert? Oder was? Und dann hat Österreich natürlich nochmal Glück gehabt, 2 Minuten später dann ausgeglichen zum 3-3. Aber sogar der Reporter hat wohl gesagt, das sind ja hier wie 1982 das Spiel Deutschland gegen Österreich, wo sie sich auf dem 1-0 geeinigt haben. Das soll wohl 20 Minuten richtig schlimm gewesen sein. Unvorstellbar, dass es sowas in der heutigen Zeit noch gibt, oder?
Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Nochmal, ich wiederhole mich, Entschuldigung, nochmal, sogar der Fernsehreporter hat das gesagt.
Ja, dann ist das so. Weil ich dazu einer von euch geguckt kann, kann das noch sagen. Da wollte ich nur sagen, zum Abschluss 21 Uhr gegen Spanien am Donnerstag ist das Spiel sicherlich auch nicht uninteressant, könnte dann aber ähnlich wie bei den Japanern jeweils Endstation sein. So, dann Paraguay. Ja, Paraguay. Ich würde jetzt erstmal grundsätzlich einschätzen, etwas schlechter als Elfenbeinküste und auch etwas schlechter als Ecuador. Deswegen bin ich immer noch ganz, ganz positiv. Ganz komisch, Scoop, wir haben erst zwei Spiele gegen Paraguay überhaupt gespielt. Ein Testspiel 2013, da haben wir 3-3 gespielt. Und, das ist sicherlich sehr interessant, ein 1-0 bei der WM.
Welcher? 2002 in Japan, Südkorea, da war ich im Urlaub in der Domrep und bin nachts für das Spiel aufgestanden, Deutschland gegen Paraguay. 1-0, ich meine Torschütze Michael Ballack und da hat schon Oliver Kahn in dem Spiel alles gehalten, was zu halten war.
Ja, nicht ganz. Du bist aufgestanden für Neuville, der das Tor gemacht hat.
Ach, nö.
Okay. Und das war im Achtelfinale, genau wie du es gesagt hast, also spannend. Und da das 16. Finale, was es jetzt ja mittlerweile gibt, ja das Achtelfinale früher war, also ist ein gutes Zeichen. Es kommt vielleicht ist dann doch noch mal das Finale drin, ja. Wenn Oli Kahn nochmal zurückkommt im Tor. Ja? Also 2002, aber auch komisch, dass man jetzt gegen so eine Mannschaft vielleicht nicht irgendwie ab und zu mal so ein Testspiel oder so macht, weil Paraguay, klar, die sind jetzt nicht immer absolute Spitze, aber also ich finde es manchmal komisch, dass wir jetzt bei so einer langen Historie erst zwei Spiele gemacht haben gegen die.
Ja, das stimmt.
Freundschaftsspiele generell macht man ja, glaube ich, seltener durch die ganzen Nations League und so weiter und so fort. Aber ich hätte mir trotzdem vorgestellt, dass man halt in den 2000 und 2010 dann da nochmal ein bisschen was macht. Okay, ganz kurz vor Paraguay. Ich erzähle euch nochmal die letzten 5 Spiele. Also sie haben im Testspiel einmal verloren gegen Marokko 2-1, dann gegen Nicaragua 4-0 gewonnen. Dann natürlich jetzt hier bei der WM 4-1 verloren gegen die Amerikaner. Zum Auftakt sozusagen der WM in Amerika. Gegen Türkei, das war wohl eher glücklich, haben sie 1-0 gewonnen und gegen Australien 0-0 gespielt. Also schon 2-0 Spiele, immerhin. Also Verteidigung ist so das Wichtigste. Bei der WM-Quali sind sie 6 von 10 geworden. Man muss aber auch sagen, dass die Mannschaften von Platz 3 bis Platz 6 alle 28 Punkte hatten und es nur die Tordifferenz war. Also von daher hat man sich da relativ sicher qualifiziert. Marktwert der Truppe? Knappe 154 Millionen, nochmal Deutschland zum Vergleich 947 Millionen, also gut 800 Millionen mehr. Dann haben wir die besten Spieler vom Marktwert her, einmal Diego Gomez 25 Millionen, Julio Enciso 25 Millionen und Mauricio mit 15 Millionen. Schiedsrichter-Scoop.
Weißt du auch zufälligerweise, bei welchem Verein die spielen?
Weiß ich nicht mehr auswendig. Einer war bei Brighton, einer war noch. Nein, kriege ich nicht mehr zusammen. Habe ich mir auch nicht mehr aufgeschrieben.
Ach ja,
mit dem. Schiri kommt wieder aus Marokko und zwar der vom, Scoop, weißt du es auswendig?
Nee.
7-1 Sieg, Jalal
Yeh. Ah, okay.
Und wir spielen im Boston Gillette Stadium mit 65.000 Zuschauern. Von daher könnte es natürlich sein, dass wir da auch einiges an Unterstützung haben. Wobei man muss sagen, Paraguay hat vielleicht auch aufgrund der Nähe und geben, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, Paraguayer auch vielleicht in Amerika sozusagen wohnen, auch einen großen Fanblock. Ja. Das dazu, Scoop, Aufstellung. Lass uns mal drüber reden. Wir haben es gemacht, Brown kann wieder spielen. Also ich denke, eine Position auf der AV ist damit bestätigt. Was machst du jetzt mit Kimmich?
Ja, ich habe heute irgendwo gelesen, dass diskutiert wird, dass der Waldemar Anton Rechtsverteidigerposten spielt und der Kimmich in die Zentrale geht. Aber sonst, kennst du ja näher, Nagelsmann, sonst wird ja nichts ändern. Also Brown kommt rein, wie du schon gerade gesagt hast. Dann Rüdiger und Tah natürlich rechts. Dann, wenn ich davon ausgehe, Waldemar Anton, dann rückt der Kimmich rein für... Ja,
ich will mal was machen, was interessant war. Bei Essenberg beim Doppelpass hat er Leveling von Stuttgart sogar mit reingenommen in die Viererkette, der natürlich irgendwie beim VfB ja etwas offensiver spielt, aber ab und zu auch das schon spielen konnte. Finde ich durchaus mal einen interessanten Ansatz, ihn zu benennen, weil der natürlich ein extrem schneller Spieler ist. Ja, vielleicht mit Defiziten in der Defensive, aber wenn du jetzt sozusagen nach vorne gucken würdest, was man natürlich auch erstmal nicht machen muss, sondern schon Spiel zu Spiel denken, aber fand es mindestens eine interessante Option, da auch natürlich dann mit Frankreich jemand kommt mit enormem Tempo und er müsste sich ja in Anführungsstrichen vielleicht auch ein bisschen eingespielen. Also fand ich zumindest mal eine interessante Option, weil es wurde auch diskutiert, ob man nicht Raum und Brown spielen lassen könnte, weil Brown auch sozusagen auf rechts spielen könnte. Wäre zwar nicht optimal, aber dann hätte man das halt so. Aber ich bin gespannt, was kommt.
Aber wenn er Kimmich rechts lässt, muss auf jeden Fall der Wechsel passieren, Goretzka für Pavlovic. Aber sind wir uns ja einig.
Genau, dann müsste sowas wenigstens passieren. Und ich würde mir natürlich auch mehr wünschen, dass wir den, der die meisten Tore schießt, auch einfach mal spielen lassen. Ja? Also zum letzten Mal auch schon gesagt, Undav, wir brauchen halt einen Mittelstürmer. Der schießt halt Tore. Warum spielt er nicht 90 Minuten? Kann ich nicht verstehen.
Ja, wir haben ja da über die Psychologie des Trainers gesprochen, die ich da in der Hinsicht gar nicht falsch fand. Ich finde ja auch, da habe ich ja letztes Mal gesagt, wir beiden müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Da sehe ich das anders wie du. Ich würde den Flo behalten und würde ihn auch als Joker auf die Bank lassen. Definitiv. Weil nochmal, als Psychologie, wenn die Abwehr schon platt ist und so weiter und dann sehen sie, Undav kommt rein und so weiter und so fort. Ja, hat gegen Ecuador jetzt auch nichts gebracht. Ja, ist richtig. Aber trotzdem hat er das Momentum auf seiner Seite, wenn er reinkommt. Und deshalb, da teile ich nicht deine Meinung, den würde ich auf die Bank lassen.
Aber würdest du dann trotzdem noch mit Musiala, Wirtz, Sané und Havertz spielen?
Du weißt, Sané brauchen sich drüber unterhalten, auf jeden Fall. Ja, genau, der ruft schon an, der beschwert sich schon über meine Aussage vorher. Du kennst meine Meinung zu Sané. Wenn du sagst, Sané würde ich sofort rausnehmen. Wie gesagt, definitiv.
Ja, aber dann müsst ihr wenigstens irgendwie, weißt du, wenn du Undav dich spielen lässt, bringst du dann Woltemade, bringst du Maximilian Bayer.
Wollte ich gerade, Bayer gefällt mir auch nicht, die Einwechslung habe ich auch nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb sage ich dir ganz ehrlich, muss es so sein, dass es halt Sané raus, Woltemade rein und Undav trotzdem weiter auf den Bank. Weil Woltemade haben wir ja bisher noch gar nicht gesehen, ne?
Ja, genau. Schauen wir mal, wie es ist. Ich glaube, es ist irgendwie wie früher bei Ole Werner, der wechselt meistens nicht so viel. Von daher ist es auch nicht so spannend und irgendwie, also wo ich mich jetzt ein bisschen wieder damit beschäftige, von daher freue ich mich jetzt hier wieder da zu sein, ein bisschen Magenta auch in diesem Fall bei mir jetzt, ohne Werbung zu machen, zu hören mit den Aussagen, Taktik, Channel für die, die gerne sich das angucken. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Da siehst du viel von oben, was die Laufwege und so gut angeht, das gucke ich mir mal an. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da auch so ein bisschen so dieses deutsche Element, weißt du, wir können jetzt noch nicht dahinstellen und sagen in der Kabine, wir sind nicht robust genug, oder? Das ist irgendwie so eine Aussage, genau.
Ja.
Die ist alles auch spielerisch zu lösen. Ja, ich weiß nicht. Genau, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Trotzdem, denke ich mal, gegen Paraguay soll es noch reichen. Ich sag jetzt mal, so 2-1-Sieg ist da drin, Torschütze zu Undav und Rüdiger.
Ja, hört sich jetzt ganz, ganz, ganz doof an bei einer K.O.-Begegnung. Wenn du das Spiel nicht gewinnst, hast du es auch nicht verdient, weiterzukommen. Hört sich jetzt ganz doof an bei einer K.O.-Runde. Aber Paraguay musst du halt schlagen. 2-1 ist ein sehr guter Tipp. Ich bleibe auch wieder bei dir. Letztes Mal haben wir auch schon gleich getippt. Ich sage auch 2-1. Und ich sage aber Doppeltorschütze Undav. Der wird in der 65. Minute eingewechselt und macht 2 Tore.
Okay, genau. Gerne mal eure Meinung, eure Aufstellung hier unten rein. Und wir machen jetzt noch einen kleinen Switch zu Werder zum Abschluss. Ja, da gibt es diesmal nicht so viel. Leon Opitz haben wir jetzt verliehen nach Osnabrück. Der war ja vorher in der Leihe in Karlsruhe. Das war jetzt nicht so wirklich toll. Kam kaum zum Einsatz. Man hofft sich jetzt natürlich ein bisschen mehr Spielzeit für ihn. Und dann kommt noch ein Neuzugang vom 1. FC Magdeburg. Defensives Mittelfeld, hauptsächlich Darius Steilmach, Marktwert 1,5 Millionen. Zu Transfermodalitäten habe ich jetzt nichts gefunden. Falls jemand noch mehr weiß, gerne nochmal reinschreiben. Sicherlich jemand, der vielleicht auch erstmal noch ein Jahr in der zweiten Liga besser aufgehoben wäre, weil er erst 20 ist. Aber ja, Transfer für die Zukunft muss man mal schauen.
Weißt du zufälligerweise, ich habe das auch bisher die Überschriften gelesen, nicht mehr. War er denn Stammspieler in Magdeburg? Weißt du zufälligerweise, wie viele Einsätze hat er gehabt?
Auswendig weiß ich jetzt nicht, wie viele Einsätze es gab, waren aber, glaube ich, schon einige, ja. Also war auf jeden Fall Stammspieler, weil er auch vom Marktwert dann nochmal raufgestuft wurde. Ja. Also die 1,5 Millionen Marktwert wurden quasi vom Transfermarkt nochmal erhöht. Aber hat er schon einige Spiele dann gemacht. Ja, sonst gibt es so ein bisschen Transferneuigkeiten zu reinigen Spielern. Ja. Ich habe auch irgendwie eine Überschrift gelesen, wir sollen auch ein Spieler bei der U19 EM von Spanien dran sein, der bei Real Madrid Nachwuchsmannschaft spielt. Den beobachtet man, ich glaube, irgendwie eine Aussage, ob es jetzt noch einen polnischen Spieler, wo wir Interesse haben. Aber es sind natürlich alle sehr viele Gerüchte, was Konkretes gibt es da aktuell nicht. Man muss auch weiterhin sagen, Thema Stay, tut sich nichts. Ne? Da hat man relativ hart, was das angeht. Und ja, ich glaube, wir haben das letzte Mal schon erzählt, Elversberg-Geschichte, das haben wir beim letzten Mal schon erwähnt, ne? Dass er da verlängert hat, aber der hat ja auch mal Adduktoren und Muskelverletzungen.
Da hat Werder mal endlich schlau reagiert, ne? Da hat mal keinen angeschlagenen Spieler zu verpflichten. Man lernt doch aus Fehler bei Werder Blitz.
Dann für euch noch als wichtigste Nachricht, nächste Woche, Donnerstag, 2. Juli, kommt der Spielplan raus. Bundesliga, also von daher wisst ihr dann, da werden wir auf jeden Fall nochmal aktiv werden, gucken dann nochmal auf das Spiel gegen Paraguay, so oder so, automatisch, genau. Und machen vielleicht dann noch einen Vorbericht gegen vermutlich die Franzosen, die ja bisher sehr überzeugt haben bei der WM und natürlich über den Spielplan, weil man muss auch sagen, am 10. Juli geht schon wieder die ersten Trainingsmaßnahmen los, am 13. das Training an sich. Von daher muss Werder Bremen ja auch einiges dann zeigen, um wieder in der Liga zu bestehen. Und wir halten euch da auf dem Laufenden. Jetzt guckt von daher jetzt bitte den Rausschmeißer. Ich bin für heute raus. Morgen denkt daran, Doppelspieltag am besten. Yuki gucken, Deutschland gucken, dann habt ihr genug zu tun. Wenn ihr dann noch weiter wach bleiben könnt, könnt ihr noch weitere Spiele gucken, wenn dann nochmal welche kommen in den nächsten Tagen. Ja, in dem Sinne euch, schönen Tag, macht's gut, ciao, ciao.
Ja, mein Rausschmeißer bezieht sich auf eine andere, auf den Goat, Messi. Also gestern wieder ein Tor für Argentinien gemacht, jetzt schon 6 Tore bei der WM geschossen, von 8 möglichen Toren von Argentinien hat er 6 Stück gemacht, Freistoß direkt verwandelt. Also vor diesem Kerl muss man echt den Hut ziehen, Chapeau, Chapeau, was er da leistet. Und ich finde zwei ganz witzige Begegnungen im 16-Viertelfinale. England gegen Kongo und Argentinien Cup werden. Wer hätte das vorher gedacht? Hätte man, glaube ich, ganz viel Geld gewonnen, wenn man darauf gesetzt hätte, dass es diese beiden 16-Viertelfinalspiele gibt. Also Hut ab vor den kleinen Nationen, denn man hat so gelacht und 48 Mannschaften. Was wollen die kleinen Nationen? Und meiner Meinung nach 7-1 Curaçao und nochmal 5-1 irgendwie. Sonst gab es richtige Abschlachtung von den kleinen Nationen, gab es gar nicht. Deshalb Respekt auf jeden Fall. Und ich ertappe mich ja selber dabei, dass es Spaß macht, jeden Tag Fußball werden zu gucken. Jeden Tag, seit einigen Tagen schon. Und es geht ja auch so weiter. Also irgendwie macht es Spaß. Trotzdem, in diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang 1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Grün-weiße Fahne, overall, wir stehen zusammen, eins, green, white, Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall. Wir stehen zusammen als Green White Wonderwall. Wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir.